Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Werbepartner dieser Folge. Und das ist TradeGate Direct. TradeGate Direct ist der direkteste Direct Broker Europas. Entwickelt für erfahrene Trader, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur TradeGate BSX, Europas liquidester Retailbörse. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei, Depot und Kontoführung sind inklusive, es können aber natürlich die marktüblichen Spreads anfallen. Im Zentrum des Ganzen steht die neue App TradeGate Direct, entwickelt von Profis für Profis. Die Besonderheit? Die TradeGate AG vereint Market Maker, Börse und Broker. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung, ganz ohne Umwege, ohne Intermediäre, alles aus erster Hand. Nutzer profitieren also von hoher Ausführungsgüte und engen Spreads. TradeGate Direct richtet sich gezielt an eine erfahrene, anspruchsvolle Zielgruppe und nicht an die breite Masse und bietet Features wie Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETPs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Und das Ganze bei langen Börsenzeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Du gehörst zu den aktiven Tradern? Dann schau dir das Angebot an unter tradegate.direct. Infos und Link gibt es natürlich auch in den Shownotes dieser Folge. Servus und herzlich willkommen zu Mission Money Daily, deinem Überblick über alles, was wichtig ist aus Wirtschaft, Börse und Finanzen. Und was das für dich und dein Geld bedeutet. Heute ist Mittwoch, der 6. Mai und wir sprechen über die Chip Rally, die offensichtlich kein Halten mehr kennt und warum ausgerechnet Nvidia nicht Schritt hält, die nächste Aktie im One-Trillion-Dollar-Club und das Ende des Never-Sell-Versprechens von Michael Saylor. Mein Name ist Peter Blöd und mit mir im Studio sitzt
Johannes Bauer und jetzt geht's los.
Money Radar. Das passiert gerade an den Märkten.
Also wenn man heute mal so auf den Kurszettel selbst von so einem Langweiler wie dem DAX schaut, da reibt man sich doch einigermaßen verwundert die Augen. MTU plus 10%, Conti plus 7,5%, Airbus plus 6%, BMW 5,5%, Mercedes und VW über 4%. Und fast keiner der Konzerne übrigens hat heute irgendwie Zahlen rausgebracht.
Es war wirklich Partystimmung, also das hat man selten so gesehen.
Das kann man so sagen. Der DAX macht insgesamt mehr als 2% gut und war sogar zwischenzeitlich über der 25.000-Punkte-Marke. Ist noch gar nicht so lange her. Da haben wir jeden Tag darüber gesprochen, dass er die 24 nicht halten kann. Fehlt eigentlich heute Abend nur noch das Kussfeuerwerk von meinen Bayern gegen Paris. Und dann halte ich es wieder frühere Daimler-Chef Jürgen Schremp bei seinem relativ überraschenden Abgang. I'm a very happy man.
Ja, aber ob das passiert, ich bin da nur so ein bisschen skeptisch.
Ich auch.
An der Börse, da brauchst du manchmal nicht viel, um wieder in den Euphorie-Modus zu schalten. Ein paar gute Zahlen, vor allem von Chip-Aktien und eine vage Friedensankündigung von Donald Trump, beziehungsweise auch Medienberichte dazu, reichten da schon aus, die Aktienkurse rund um den Globus zum Steigen zu bringen und den Ölpreis zeitweise unter die 100-Dollar-Marke zu bekommen.
Und das ist doch alles das, was alle sehen wollen. In Asien ging das Feuerwerk heute Morgen schon richtig gut los. Südkoreas Kospi-Index sprang erstmals über 7.000-Punkte-Marke, sprich ein neues All-Time-High. War da am Werk. Schuld war eines der beiden großen Schwergewichte Samsung Electronics, die um mehr als 15% zulegten. Und die Südkoreaner sind jetzt offiziell die erst zweite asiatische Aktie, deren Börsenwert über der Schwelle von einer Billion Dollar gekommen ist. Die erste war übrigens Taiwan Semiconductor, auch wenig verblüffend. Und das ist gerade mal Ende Februar gewesen, glaube ich, am 26., bevor der ganze Krieg losging. Im Moment gibt es nur 13 Unternehmen übrigens, habe gerade mal nachgeschaut, die quasi über der 1-Billion-Dollar-Schwelle liegen. Nur 3 davon sind nicht auf dem KI-Hyper-Train unterwegs, übrigens, by the way. Und zwar Saudi Aramco, Walmart und Berkshire Hathaway.
Ja, man könnte auch sagen 4, wenn man bedenkt, dass Apple eigentlich das KI-Thema bisher eher verschlafen hat.
Ja, definitiv.
Aber der KI-Zug, er hat keine Bremsen, so scheint es. Neben Samsung hat auch AMD dank bombenstarker Zahlen ein Kursfeuerwerk hingelegt. Halbleiter- und Speicher-Chip-Hersteller laufen seit Anfang April allen und allem an der Börse davon. Nur ein Konzern macht da so nicht wirklich mit. Ausgerechnet der KI-Riese Nvidia. Alle Details dazu gibt es gleich ausführlich in unserer Rubrik im Fokus.
Schauen wir erstmal nochmal zurück nach Deutschland. Die großen Tagesgewinner sind natürlich vor allem Unternehmen, die unter einem hohen Ölpreis und der Blockade der Straße von Hormuz leiden und natürlich wegen der neuen Hoffnung auf Frieden jetzt die große Erholungsrallye abliefern. Abseits des ölsensitiven oder der ölsensitiven Unternehmen gab es heute eine Fülle an Bilanzen aus dem DAX, die gar nicht mal so berauschend waren eigentlich.
Ja, das darf man nicht vergessen. Es ist tatsächlich immer noch Berichtssaison. Daimler Truck etwa musste im ersten Quartal einen Ergebniseinbruch um 54% hinnehmen. Knapp 500 Millionen Euro blieben bei dem Lkw-Bauer noch hängen. Die Schwaben leiden vor allem unter den hohen US-Zöllen. Auch die geraten so ein bisschen in den Hintergrund, ja, vor all der Euphorie. Nordamerika ist der wichtigste Markt für Daimler Truck und war obendrein lange die mit Abstand profitabelste Region. Im ersten Quartal sank hier der Absatz um ein Viertel, das Ergebnis sogar um fast drei Viertel. Durchaus paradox ist, dass die Zölle vor allem die US-Marke Freightliner trifft, ein Unternehmen aus Portland, das Daimler einst, 1981 war es, übernommen hatte.
Der Konzern, also Freightliner, fertigt teilweise in den USA und teilweise in Mexiko. Das war ja, wir erinnern uns, vor ein paar Jahren von der US-Regierung ziemlich forciert. Und da fallen jetzt eben die hohen Zölle für alle Einfuhren aus Mexiko an. Ist schon irgendwie paradox. Ja, so kann man auch die eigene Industrie kaputt subventionieren, schießen. Das Gegenteil von subventionieren. Immerhin scheint Besserung in Sicht, am Horizont weit entfernt, denn der Auftragseingang in Nordamerika stieg für Daimler Truck im ersten Quartal um 86%. Weil die Zahlen auch so insgesamt so erwartet wurden, wie sie daherkamen, konnte die Aktie daher heute profitieren und immerhin mehr als 1% zulegen.
Tja, Erwartungen sind alles und wie man im Vergleich dazu performt. Wo wir schon bei Erwartbarem sind, BMW musste ebenfalls einen satten Gewinnrückgang im ersten Quartal hinnehmen. Um fast ein Viertel sank der Gewinn der Münchner bei einem Umsatzrückgang um 8%. Immerhin positiv bewerten Analysten, dass der Konzern für das Gesamtjahr an seinen Zielen festhält und vor allem im Europageschäft mit Elektroautos punkten kann. Allein der neue iX3 verkaufte sich schon mehr als 50.000 Mal. Daher gehörte die Aktie auch zu den Top-Werten im DAX mit einem Plus von mehr als 5%.
Für Infineon lief es genau andersrum als bei BMW und Daimler Truck. Die Münchner haben eigentlich ihre Jahresprognose nach oben angepasst. Ist ja doch immer eigentlich mal ein Grund zu feiern. Aber trotzdem irgendwie haben sie nicht so richtig damit überzeugen können. Die Aktie sank um rund 2%. Immerhin sei der Ausbau der Energieinfrastruktur natürlich wegen KI, Rechenzentren und Co. ein Wachstumstreiber, verkündete das Unternehmen heute. Der Umsatz im ersten Quartal stieg aber doch nur um 6%, das Ergebnis um 8%. Fürs Gesamtjahr rechnet der Halbleiterkonzern mit einem deutlichen Umsatzwachstum, was immer das auch heißen mag.
Ja, das ist schon clever. Nicht zu viel ankündigen, aber so doch so ein paar Buzzwords unterbringen, ja, um so ein bisschen die Fantasie anzuregen. War allerdings auch im April die beste Aktie im DAX.
Das stimmt,
ja. Die Tage gelesen. Kommen wir zu einer der Aktien, die definitiv nicht zu den besten im April zählte, und zwar die von der Lufthansa. Die gehörte heute aber mit einem Zuwachs von mehr als 6% ebenfalls zu den Tagesgewinnern. Natürlich wegen des gesunkenen Ölpreises, aber auch, weil die Airline mit den äußeren Umständen rund um den Krieg doch relativ überraschend gut zurechtkam.
Das erste Quartal ist eigentlich traditionell aus saisonalen Gründen eher ein schwaches und häufig auch ein Verlustquartal. Aber trotz allem und vor allem trotz natürlich des Krieges konnte die Kranichlinie den operativen Verlust gegenüber dem Vorjahr deutlich reduzieren. Und zwar von 720 auf 612 Millionen Euro. Der Umsatz verbesserte sich sogar, das ist durchaus überraschend, um 8%.
Die hohen Kerosinkosten durch die gestiegenen Ölpreise konnte die Lufthansa einigermaßen abfedern. Seit Ausbruch des Krieges hat sich der Kerosinpreis verdoppelt. Rund 80% des Treibstoffbedarfs hat die Airline für dieses Jahr dank Hedging abgesichert. 20% müssen zum Marktpreis dazu gekauft werden. Immerhin nur 20%.
Ja.
Insgesamt rechnet die Lufthansa damit, dass die Mehrkosten für Treibstoff 1,7 Milliarden Euro liegen werden, die zum Teil über höhere Ticketpreise, Sparmaßnahmen und eben Hedging ausgeglichen werden sollen.
Und im Vergleich zu den Amerikanern stehen die Lufthansa ganz gut da. Ich habe vorhin gelesen, United Airlines alleine hat im ersten Quartal 3 Milliarden Dollar mehr Belastungen durch die gestiegenen Kerosinkosten gehabt. Dagegen ist das schon fast moderat.
Clever vorgesorgt.
So ist es. Übrigens noch kräftiger als der Lufthansa stieg noch ein anderer Wert, der dieses Jahr nicht gerade zu den High-Performern gehört. Und zwar Novo Nordisk. Um mehr als 7% verteuerte sich die Aktie des Pharma-Riesens heute. Die Dänen profitieren endlich mal wieder von guten Zahlen. Haben wir ja länger nicht gehabt und damit eben auch von einem stärkeren Geschäft. Der Absatz mit der neuen Abnehmpille, also der Pillenvariante von Wegovy, war deutlich besser als erwartet. Daher konnte der Konzern den Umsatz um mehr als 30% steigern. Das Ergebnis kletterte sogar um mehr als 60%.
Es ist ein ewiges Hin und Her zwischen Novo Nordisk und Eli Lilly, aber unterhaltsam ist es ja schon.
Ja.
Die Umsätze der neuen Wunderpille, also der von Novo Nordisk, waren dabei doppelt so hoch wie von Analysten erwartet. Das ist besonders wichtig, da sich bei den Pillen Novo Nordisk gegen den großen Wettbewerber, also gegen Eli Lilly, bislang behaupten kann, der später mit seiner Abnehmpille auf den Markt kam und Ärzte bislang nicht überzeugen konnte.
Ja, deutlich weniger Verschreibungen gab es ja bisher. So, die US-Börsen, wo wir bei Eli Lilly sind, haben wir bisher natürlich noch komplett außen vor gelassen. Das wollen wir natürlich jetzt hiermit mal nachholen. Auch natürlich jenseits des Atlantiks können die Indizes vom KI-Hype und natürlich auch den Friedensfantasien oder der Friedensfantasie profitieren. Dow und S&P 500 und auch der Nebenwerteindex Russell 2000 notieren am Nachmittag jeweils 1% im Plus. Der Nasdaq sogar rund 1,5%.
Neben allem, was im Halbleitersektor unterwegs war, profitierte heute vor allem Disney und auch Uber. Beide überzeugten mit ihren Zahlen und schießen jeweils um knapp 7% nach oben. Noch stärker ging es für Davita und Healthpeak Properties rauf, und zwar um 20 bzw. um 15%. Auch bei den beiden Unternehmen waren die Quartalszahlen besser als erwartet.
So, und abschließend heißt es noch tapfer sein. Und zwar für alle Bitcoin-Jünger und vor allem natürlich Fans von Oberguru Michael Saylor von Strategy. Denn der hat einen Strategiewechsel bei Strategy angekündigt, der es durchaus in sich hat. Nämlich nach einem ziemlich heftigen bilanziellen Wertverlust im ersten Quartal durch den Kursverfall der Kryptowährung von 12,5 Milliarden Dollar, denkt man jetzt laut darüber nach, auch mal Bitcoins zu verkaufen. Sollte es irgendwie ein bisschen nass reinlaufen, um natürlich die Marktschwankungen besser auszunutzen, wie man da so schön sagt, und die Bilanz etwas effizienter führen zu können. Aber es galt natürlich bislang das berühmte Versprechen von Michael Saylor und das hieß Never Sell.
Tja, das ist jetzt damit einkassiert. Ich bin mir sicher, wenn es eine Gruppe gibt, die dafür irgendeine schöne Rechtfertigung finden, warum der Bitcoin am Ende trotzdem noch ein heißes Versprechen ist, dann sind es die Bitcoin-Jünger.
Ich habe keinen Einwand dagegen. Bevor es gleich losgeht, kommen wir noch zum Werbepartner der heutigen Folge. Und das ist Shopify. Wünschst du dir nicht auch einen Partner an deiner Seite, der dich so gut versteht wie niemand sonst, der den Rücken richtig frei hält und dich unterstützt auf deinem Weg zum Erfolg? Natürlich geht es hier und heute nicht ums Online-Dating, sondern wir reden von einem Partner für dein erfolgreiches Online-Business. Wenn du also auf der Suche bist, haben wir hier vielleicht die perfekte Lösung für dich. Und zwar ist das Shopify. Zehntausende deutsche Unternehmen vertrauen Shopify bereits. Darunter sind innovative Startups genauso wie Familienbetriebe mit jahrzehntelanger Tradition. Shopify ist die Commerce-Plattform, die das Geschäft von Millionen von Unternehmen weltweit revolutioniert hat. Du kannst deine Produkte auf beliebig vielen Vertriebskanälen verkaufen, von einem persönlichen POS-System über eine umfassende E-Commerce-Plattform bis hin zu Social Media und Marktplätzen wie Facebook, Instagram und natürlich eBay. Mit Shopify kannst du dein Business verwalten und ausbauen, unkompliziert und rechtskonform zugleich, inklusive Zugang zu einer stetig wachsenden Auswahl der innovativsten Funktionen und einem zuverlässigen Kundenservice rund um die Uhr. Produkte präsentieren, Inventur verwalten, Bestellungen und Zahlungen reibungslos abwickeln. Shopify bietet dir alle Tools, die du brauchst, um dein Business erfolgreich zu managen. Und das alles an einem einzigen, vertrauten Ort. So kannst du dich auf das Wichtigste konzentrieren, nämlich dein Business. Teste jetzt also Shopify und bring dein Geschäft auf das nächste Level, und zwar auf shopify.de/money natürlich. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Im Fokus. Darauf schaut die Welt heute ganz besonders.
Der US-Fernsehsender CNBC nennt die Rallye bonkers. liebe dieses Wort.
Ich auch.
Unser Kollege Jens Masur schreibt von der größten Börsenrallye beziehungsweise größten Börsenparty so rum aller Zeiten. Ihr ahnt es schon, es wird heute im Fokus um den sagenhaften Anstieg der Chip-Aktien gehen. Der läuft ja schon seit einigen Tagen, bei manchen Aktien auch schon seit einigen Wochen oder Monaten, hat aber nochmal einen Schub bekommen durch die Medienberichte, dass die USA und Iran auf die Zielgerade einbiegen könnten, was ein Ende des Krieges angeht.
Das glaube ich auch erst, wenn es wirklich passiert ist.
Ja, definitiv.
Wenn das mal nicht noch 17 Wendungen nimmt unterwegs. Die Märkte, die sind natürlich da schon wie immer etwas weiter und drehen sich wieder fleißig um sich selber und natürlich vor allem um den KI-Boom. Der Philadelphia Semiconductor Index mit den 30 wichtigsten Chip-Designern hat seit Jahresanfang satte 55% zugelegt, mein Freund.
Ja, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. 55%, und wir sprechen von einem Index.
Ja.
Da sprechen wir gleich noch drüber, warum das wahrscheinlich nicht ewig so weitergehen kann. Da haben wir leider schlechte Nachrichten. Zunächst kümmern wir uns aber mal um das überraschende Sorgenkind der Branche. Und das ist Nvidia. Die Aktie des Weltmarktführers bei Hochleistungsprozessoren hat seit Jahresstart nämlich nur 9% gewonnen. Zum Vergleich, beim Chipfertiger TSMC sind es 36%, damit eben auch in den Billionen-Dollar-Club aufgestiegen. Bei den Konkurrenten AMD und Intel sind es 89% bzw. 192% seit Jahresbeginn, wohlgemerkt.
Ja, und wie so oft an dieser Stelle, wer hat schon wieder viel zu wenig davon im Depot?
Ich.
So, aber zurück mal zu Nvidia. Müssen wir uns Sorgen machen? Ich glaube, soweit ist es natürlich noch nicht. Tech-Konzerne geben nach wie vor immer mehr Geld für Computerchips aus, die sie für KI-Rechenzentren brauchen, ist klar. Und Nvidias Dominanz, naja, sie bröckelt. Das muss man natürlich schon sagen, durch andere Chiphersteller, also zum Beispiel natürlich durch Intel, AMD oder auch Qualcomm, aber auch durch Kunden, die jetzt selber ein Stück von diesem dicken, fetten Kuchen abhaben wollen und dadurch plötzlich zu Konkurrenten werden.
Da zu nennen sind zum Beispiel Alphabet und Amazon, die jetzt auch ihre eigenen Prozessoren herstellen. Amazon hat zum Beispiel Umsatzzusagen in Höhe von 225 Milliarden Dollar, darunter etwa Milliardenzusagen von Meta. Man könnte also sagen, wenn Nvidia in der Branche der Leadsänger ist, dann melden die anderen Bandmitglieder jetzt langsam eigene Ansprüche an.
Ja, das ist schön formuliert. Aber, und das betont unser Kollege Jens Masur in seinem Text recht deutlich, Nvidia ist halt immer noch klipp und klar die Nummer eins und das mit großem Abstand. Über Jahre haben die Kalifornier Hard- und Softwarelösungen geschickt zu einem eigenen Ökosystem verschmolzen und zusammengebaut. Und dadurch hat Nvidia Entwickler, Unternehmen und auch Rechenzentren langfristig an sich gebunden und besitzt deshalb heute eine hohe Preissetzungsmacht.
Wie gesagt, Sorgen machen muss sich da niemand, aber aktuell sind die Aktien der Konkurrenz einfach etwas interessanter. Und über die sprechen wir jetzt, zum Beispiel über den Chiphersteller AMD. Der hat gestern seine Quartalszahlen bekannt gegeben und führt die Rallye seitdem an. Seit dem Quartalsbericht gestern nach Börsenschluss ist die AMD-Aktie 15% gestiegen. In der Spitze waren es sogar 20%.
Der Bedarf nach Hochleistungsprozessoren ist ungebrochen hoch, klar. Und weil AMD nun größere Fertigungskapazitäten habe, also mehr Chips produzieren kann, werde sich das Wachstum in diesem Bereich noch beschleunigen, sagte AMD-Chefin Lisa Su gestern bei der Präsentation der Zahlen. Das hören Aktionäre natürlich ziemlich gerne, logischerweise. Den Umsatz hat AMD im ersten Quartal des Jahres um 38% gesteigert, den Gewinn um 40%.
Das hören Aktionäre auch gerne. Ja. Chapeau kann man da nur sagen. Eine Bestmarke übersprang heute auch Samsung Electronics. Wir haben eingangs darüber gesprochen. Der südkoreanische Speicherchip-Hersteller ist seit heute an der Börse über 1 Billion Dollar wert. Exklusiver Club. Da bleibt mir dazu zu sagen, dass sich der Aktienkurs von Samsung innerhalb eines Jahres mal eben vervierfacht hat.
Ja, vervierfacht ist schon wirklich ein absoluter Wahnsinn. Darüber kann übrigens SanDisk, auch die haben wir schon oft hier im Podcast gehabt, nur ziemlich müde lächeln, mein Freund. Denn die Aktie des Speicherchip-Herstellers aus den USA hat seit Mai 2025 über 4000% zugelegt. Hat sich also vervierzigfacht. Also ein Rechenbeispiel, Dollarmillionär zu werden, hätte es heute vor einem Jahr gereicht, um Dollarmillionär zu werden, 25.000 Dollar in SanDisk-Aktien zu investieren. Tja, jo, Hast du es gemacht?
Nein, sonst würde ich nicht hier sitzen.
Ja, dito.
Noch, jetzt bin ich einmal kurz verrutscht. Das ist natürlich eine absolute Sensation. Ich glaube, das ist weltweit so ziemlich auch die beste Aktie oder zumindest die beste große Aktie, die beste Aktie, von der man gehört hat, was die Performance angeht. Sanders lieferte letzte Woche auch Quartalszahlen, über die wollen wir auch noch kurz sprechen, hat die Erwartungen der Analysten dabei regelrecht pulverisiert. Natürlich beim Gewinn, natürlich beim Umsatz, aber was ich besonders bemerkenswert fand und deshalb mal mitgebracht habe, Sandisk kam im ersten Quartal auf eine Marge von 78%, was 10 Prozentpunkte besser war, als die Analysten gedacht hatten und was tatsächlich auch noch mehr ist als Nvidia.
Und das erklärt vermutlich auch den raketenhaften Anstieg der Aktie, zumindest mal teilweise. Aber kommen wir mal zum letzten Unternehmen, auf das wir auch noch mal kurz schauen wollen. Und zwar auf einen Dino, über den wir letzte Woche einigermaßen häufig gesprochen haben. Und zwar Intel. Die waren ja mal der größte Chip-Hersteller der Welt, kann mich noch gut daran erinnern, in den 2000ern. Haben diesen Titel aber dann an Nvidia abgeben müssen. Deshalb kam das Comeback von Intel durchaus einigermaßen überraschend.
Ja, da hatte ich ja einen Text darüber geschrieben, CPUs are back, also die klassischen Zentralprozessoren, bei denen Intel eben immer noch oben mitmischt, mitspielt. Lange wollte alle Welt im KI-Zeitalter nur die GPUs, also mit G, die leistungsstärkeren Grafikprozessoren und da hatte die besten halt eben nun Nvidia im Sortiment. Dicht gefolgt von AMD.
So, und jetzt schreibt halt der KI-Boom ein neues Zeitalter. Zuerst waren GPUs wichtig, um eben die KI-Modelle zu trainieren. Und jetzt rückt die Ausführung in den Mittelpunkt mit den KI-Agenten, die Aufgaben selbstständig also ausführen. Und dafür braucht es eben die Zentralprozessoren, auch CPUs genannt, die wir schon gerade besprochen haben. Davon profitiert natürlich Intel, aber zuletzt auch von weiteren guten Nachrichten.
Eine davon war, dass Intel mit Elon Musk eine riesige Chipfabrik baut. Die teuerste Chipfabrik aller Zeiten soll es werden.
Natürlich.
Darunter macht es Elon Musk ja nicht. Und die zweite Nachricht war, die kam gestern rein, dass Apple laut der US-Nachrichtenagentur Bloomberg Gespräche mit Intel und mit Samsung führt, weil die Kalifornier ihre Abhängigkeit vom Chipfertiger TSMC verringern möchten. Es ist und bleibt ein munterer Verschiebebahnhof in der Branche.
Ja, jeder versucht sich so ein bisschen auch abzusichern. Ne? Mal setzen die Tech-Riesen auf den einen Schnellzug, dann mal wieder auf den anderen. Die Frage ist halt nur, werden einige von ihnen demnächst auch mal entgleisen bei dem Tempo? Dass die da alle fahren, das ist ja keine Magnetschwebebahn, wie die hier in München gebaut werden sollte. Oder anders formuliert, natürlich platzt die KI-Blase am Ende vielleicht doch noch in irgendeiner Form. Aktuell sieht es natürlich irgendwie nicht danach aus, aber wir hatten es auch schon versprochen, ein Warnsignal sendet die Chipbranche tatsächlich selber schon auch noch. Und zwar, was uns zurückbringt zum Philadelphia Semiconductor Index. Der befindet sich aktuell nämlich, einmal anschnallen bitte, 55% über seiner 200-Tage-Linie.
Kann ich nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Ja. Das ist absurd, diesen Abstand
wirklich verrückt aus.
Zu sehen. Größer war der Abstand quasi zwischen dem Ist und zwischen dieser statistischen wichtigen Größe, das ist ja 200-Tage-Linie, nur im Juli 1995 und im März 2000. Was passierte kurz danach?
Ich weiß es gut.
Die Älteren werden sich erinnern, die Dotcom-Blase platzte. Naja, das muss sich natürlich nicht wiederholen. KI ist dann doch ein bisschen was anderes als Internet. Aber weiter so steil bergauf wird es wohl nicht gehen oder zumindest nicht mehr lange.
Das ist zumindest mal mit der Einschränkung auf jeden Fall eine Prognose, die ich safe mitgehen werde.
Ja, also so ein bisschen in Klammern setzen kann man das ja. Trotzdem für alle, die sich für die Unternehmen interessieren, die wir jetzt eben aufgezählt haben und auch noch für einige andere. Da hat der Kollege Jens Masur einen interessanten Text geschrieben, wer da aktuell profitiert und wer da auch noch profitieren könnte in den nächsten kommenden Wochen und Monaten.
Und ich glaube, je länger das Ganze geht, irgendwann muss ich mal versuchen, aus dem Hinterstübchen einen Erfahrungsbericht aus dem Jahr 2000 zu bringen. Da war ich tatsächlich nämlich ja auch schon Finanzredakteur und mein Depot hat sich ziemlich in Schall und Rauch aufgelöst, um es ehrlich zu sein. Aber es war sehr lehrreich für den Rest meines Anlegerlebens, ehrlicherweise.
Wäre auf jeden Fall nützlich, was man da vielleicht nicht wiederholen sollte als Fehler.
Ja, was man auch nicht mehr so oft wiederholt danach.
Das glaube ich.
So, und ich würde sagen, ich habe schon angekündigt, ich will ein Feuerwerk von meinen Bayern jetzt gleich in der Allianz Arena sehen gegen Paris. Wenn es nicht wird, geht die Welt auch nicht unter. So ein Halbfinale ist solide und das erste Spiel war vogelwild und auch ziemlich geil. Eines der besten Champions League Abende ever.
Ein Fest für jeden Fußballfan.
Definitiv, selbst für einen Dortmund-Fan. Ich sage wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Nicht vergessen, liken, teilen und abonnieren. Und wir wünschen euch einen schönen Abend und hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.
Bis dann. Ciao.
Sämtliche besprochenen Aktien, Fonds und Finanzprodukte sind selbstverständlich ausnahmslos keine Kauf- oder Anlageempfehlung. Die Redaktion und der Verlag haften daher nicht für Verluste, die durch den Kauf oder Verkauf dieser Produkte entstehen können.